Buddy Holly Brille. Nur für diese Leute, um das klarzustellen, ich habe es mal probeweise aufgesetzt und sieht scheiße aus. Also habe ich mich dafür etwas Dezenteres ausgewählt. Aber ich habe an Roland gedacht und ich dachte, dem würde so eine Brille stehen. Also, warum ich das jetzt sage, ich habe seit Freitag diese Brille und gucke noch total verpeilt in der Welt rum, weil neue Stärkengläser und so, und das ist also echt total anstrengend zu gucken. Und dementsprechend achtet heute bitte nicht so sehr auf meine Mimik, und wenn ich irgendwie wirsch rede, dann beschwert euch bei vielen Mann, okay? Vielmann. Ich möchte keine Werbung machen, aber die sind schuld daran. Letztes Mal, das ist fast genau ein Monat her, habe ich hier gepredigt. Weiß noch irgendjemand das Thema, über das ich gepredigt habe? Reich Gottes, nicht ganz, weiter.
Irgendwas mit Jesus.
Ah ja, das kommt in den meisten meiner Predigten vor. In den meisten meiner Predigten. Reich Gottes in dir war das Thema. Also ich habe darüber gesprochen, dass das Reich Gottes nicht irgendeine abstrakte Sache ist, die irgendwo so im Raum schwebt, sondern dass das Reich Gottes in jedem Einzelnen ist, der sein Vertrauen auf Jesus legt, der in einer liebevollen Beziehung mit ihm lebt, weil Jesus sagt, wer mich liebt, zu dem werde ich und der Vater kommen und in ihm Wohnung nehmen. Und da, wo der König ist, da ist das Königreich, also das Reich Gottes. Und ich habe damals das gepredigt, das war so eine kleine Vorbereitung für mich, für ein Seminar, was ich in Bremen gehalten habe, habe ich damals auch gesagt, und ich möchte gerne noch ganz kurz mal Zeugnis geben darüber. Wir waren 10.11. Oktober in Bremen gewesen, bei den Jesus Freaks, Linda und ich, und wir haben da ein Seminar halt auch zu diesem Thema gehalten. Es wurde im Vorfeld schwer diskutiert, Reich Gottes in dir und so, oh, das klingt ja wie Wort und Geist, oh, ich wurde zerrissen und so. Aber die Leute dort waren echt angerührt und Jesus war da. Es war eine sehr coole Atmosphäre, obwohl der Feind versucht hat, uns wirklich zu stören, dadurch, dass er erstmal die Gemeinderäume einen Tag vorher hat ausrauben und vernichten lassen, sodass man da das Seminar nicht halten konnte. Wir sind dann in ein Wohnzimmer umgezogen, das war ein wenig enger. Es gab wirklich Kampf ohne Ende, auch im Nachhinein die Nachbereitung war auch schwierig. Mein Seminar ist geklaut worden mit dem Laptop drumherum und dann auch noch die Tasche und alles. Also es war echt ätzend, also was der Feind versucht hat. Aber er hat das nur gemacht, weil da, wo Leute das begreifen und das ist da passiert und wo das vom Kopf ins Herz rutscht, dass sie Königskinder sind und sie anfangen, in einer Königskindermentalität zu leben, da passieren unglaubliche Dinge. Und das, was in Bremen momentan passiert, bei den Jesus Freaks, was ich so gehört habe, auch im Nachhinein von diesem Seminar, ist unglaublich und es ist total toll. Und ey, es ist echt allen Stress wert, weil das Reich Gottes will sich ausbreiten. In Macht und in Kraft und in Herrlichkeit. Und Gott will sich jedem Menschen offenbaren. Und das ist einfach geil zu sehen. Also für alle, die gebetet haben, es war total geil. Danke dafür. Und ich sehe mich danach, dass davon mehr passiert. Eine Sache ist mir bei diesem Seminar sehr wichtig geworden. Das ist irgendwie scheinbar, ich habe auch mal über meine alten Predigten geguckt, was so meine Themen sind. Das ist irgendwie ein Thema, wo es sich immer wieder bei mir drum dreht. Das ist mir auch bei dieser Sache wieder total wichtig geworden, ist das Thema Nähe zu Gott und Beziehung. Also die Beziehung zwischen dir und Gott. Und ich weiß nicht, also egal welches Thema ich mich reinknie, egal wo ich versuche, irgendwie geistlich auch reinzukommen, es macht immer den Bogen und ich komme wieder dahin, dass es sich eigentlich nur um die Beziehung zwischen mir und Gott drehte. Und das ist dementsprechend auch heute wieder mein Thema, weil ich glaube, dass das eine der wichtigsten Dinge ist, die wir überhaupt wirklich im Herzen verstanden haben müssen. Und im Herzen verstanden, also es muss aus dem Verstand ins Herz rein und wir müssen das leben. Das ist also jetzt wieder meine Predigt fürs Herz. Ich weiß, dass ihr Männer da äußerst herausgefordert seid. Die meisten Männer sind ja so eher so die Typen, die sagen so, boah, dreh die Romantik leiser und so. Da kommen wir jetzt nicht drum herum. Ihr müsst da jetzt einfach durch, nehmt das mal hin. Und wenn ihr so ganz tief in euch reinhält, ihr müsst das niemandem zugeben. Selbst der härteste Schobi muss doch zugeben. Also Gefühle machen doch Spaß. Also heute geht es echt um Gefühle. Okay? Kommt da jemand drauf klar? Ja, das war die linke Gegenfrage. Ja, also ich habe wenigstens ein Jahr gehört. Halleluja. Also es ist wirklich immer wieder ein Thema. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir begreifen, um was für eine Beziehung es sich handelt. Also was für eine Beziehung wünscht sich Gott zwischen dir und ihm. Es gibt ja verschiedenste Beziehungen. Also zum Beispiel habe ich eine ganz andere Beziehung zu dem Chrono als zu meiner Frau. Halleluja. Und das will Jesus so. Und eine noch ganz andere Beziehung habe ich zu meinem Arbeitgeber. Also bei dem einen ist es liebevoll, beim anderen ist es kumpelig, beim anderen ist es eher so kriechend. Und jetzt könnt ihr euch selber überlegen, was bei wem ist. Wie soll die Beziehung zu Gott aussehen? Und ich möchte anfangen, wie Gott das Ganze sieht. Ich möchte mir das mal mit euch angucken. Eine sehr schöne Bibelstelle findet man im Psalm 8. Da, ich glaube, das ist niedergeschrieben von David, aber ich glaube, es beschreibt die Gedanken, die die Engel hatten, als sie das erste Mal den Menschen sahen. Ich lese das erstmal vor, okay? Warum bin ich hier in Makkabäer? Ich will doch den Psalm. In Makkabäer. So, Psalm 8. Stellt euch vor, das sind die Engel, die das sagen, okay? Das ist meine Auslegung. Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Über den Himmel breitest du deine Hoheit aus. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge schaffst du dir Lob, deinen Gegnern zum Trotz, deine Feinden und Widersacher müssen verstummen. Sehe ich den Himmel, das Werk deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigst. Was ist der Mensch? Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über das Werk deiner Hände, hast ihm alles zu Füßen gelegt. All die Schafe, Ziegen und Rinder und auch die wilden Tiere, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, alles, was auf den Pfaden der Meere dahinzieht. Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Stellt euch das vor, Gott schafft diese Schöpfung, diese ganze Erde und es ist wunderbar. Und auch die Engel begreifen, es ist wunderbar. Und dann schafft Gott den Menschen. Und die Engel sehen diesen Menschen und fragen sich, was ist das? Hast du noch nie gesehen, ne? Was ist der Mensch? Und warum heilst du ihn so? Warum hebst du ihn so aus dieser wundervollen Schöpfung raus? Warum ist er dir so was Besonderes? Warum schenkst du ihm all diese Dinge, dass er darüber herrscht? Du hast so große Gebirge gemacht, du hast so riesige Meere, so abgefahrene Tiere gemacht, du hast alles wundervoll geschaffen. Aber was ist dieser Mensch, was ist das Besondere an ihm? Also ich würde mich das als Engel wahrscheinlich auch fragen, wenn ich da den Adam so liegen sehe und denke so, Mensch halt, ne? So, aber die Engel begreifen, dass es für Gott etwas ganz, ganz Besonderes zu sein scheint. In Hiob ist da auch nochmal so etwas Tolles zu sehen. Hiob 7, Vers 18. Was ist der Mensch, dass du ihn groß achtest und deinen Sinn auf ihn richtest, dass du ihn musterst, jeden Tag und jeden Augenblick ihn prüfst? Der Mensch, du, ich, wir sind für Gott etwas so Besonderes, dass Gott jede Sekunde immer den Fokus auf dich gerichtet hat. Er blickt dich an, er betrachtet dich. Prüfen heißt jetzt ja nicht so hier, so wie in der Schule, Prüfung oder sowas, sondern es bedeutet, dass er wirklich intensiv dich anschaut, dass sein Fokus ganz genau auf dich gerichtet ist. Der guckt so genau, der kennt dich so genau, der prüft dich so genau, der ist so begeistert von dir, dass er jedes Haar auf deinem Haupt gezählt hat, sagt die Bibel. Das hatten wir am Freitag, hatte der Wolfgang schon darüber gesprochen. Gott kennt jedes Haar auf deinem Haupt. Einfach weil du ihm sowas Besonderes bist. Das ist schon abgefahren, oder? Gott sucht unsere Nähe. Gott sucht unsere Nähe. Das fing an mit der Schöpfungsgeschichte, als im Paradies Adam und Eva so mal einen schlechten Tag hatten und alles schiefgelaufen ist. Und die haben das dann auch noch begriffen und die waren da peinlich berührt und haben sich versteckt, als sie die Schritte Gottes durch den Garten hörten. Und was macht Gott? Er läuft ja nicht einfach so rum und stolpert über sie, sondern er läuft durch diesen Garten, um ihnen zu begegnen. Und als er sie nicht findet, weil sie sich versteckt haben, ruft er: Adam, Adam, wo bist du? Was so viel heißt wie: Mensch, wo bist du? Gott sucht die Nähe zu uns Menschen. Er sehnt sich danach. Als Jesus sich 12 Apostel, Jünger, Nachfolger, Schüler aussuchte, dann sonderte er sie aus, damit sie bei ihm seien. Er wollte sie lehren, ihnen die Kraft und Vollmacht geben über Geister und er wollte sie aussenden, aber es steht da auch ganz klar, er suchte sich diese 12 aus, damit sie bei ihm sind. Gott sucht uns. Gott sehnt sich nach uns. Für Gott sind wir etwas ganz Besonderes. In Johannes 13, das ist die Geschichte, wo das letzte Mal Abendmahl gefeiert wird, also wo Jesus das Brot bricht mit den Jüngern und uns damit ein Ritual zeigt, gibt. Und kurz zuvor sagt Jesus irgendwas von wegen, da ist jemand, der wird mich verraten und macht da so ein paar Andeutungen. Und die sitzen da so alle beisammen am Tisch. Und da steht Folgendes in Johannes 13, ab Vers 22. Da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, den Petrus lieb hatte, korrigiere mich geringfügig, den Jesus lieb hatte. Der lag bei Tisch an der Brust Jesu. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte sich der an die Brust Jesu und fragte: Herr, wer ist es? Ich halte hier ein Predigerseminar. Da habe ich auch Leute, die so meine Schüler sind. Aber es ist total unüblich für mich, dass sie an meiner Brust liegen. Ich glaube, ich werde auch Probleme da kriegen mit den Ältesten dieser Gemeinde, wenn andere Leute an meiner Brust liegen, außer meine Frau. Aber für Jesus war es was vollkommen Normales, nicht einfach nur so ein Lehrer-Schüler-Herr-Gefolge-Verhältnis zu haben, sondern ein Verhältnis, was von Liebe und Nähe und Intimität geprägt war. Also dieser Johannes, von dem hier gesprochen wird, da steht auch drin, dass Jesus ihn liebte. Er nannte sich auch immer nur nicht Johannes, wenn er selbst von sich schrieb in den Evangelien, sondern den Jünger, den Jesus geliebt hat. Und es war irgendwie scheinbar wirklich normal, das war auch, dass die sich in den Arm nahmen, dass der an seiner Brust lag. Also, ja, das ist schon nah. Und das ist, glaube ich, für Gott vollkommen in Ordnung gewesen, weil er liebt diesen Johannes und er liebt seine Jünger und er liebt uns. Er sehnt sich eine solche Nähe. Er wünscht sich und mag es, wenn wir an seiner Brust liegen. Gott mag es, wenn wir ihm nahe kommen. Ich glaube, dass Gott uns zu etwas so Besonderem gemacht hat, dass er uns all diese Dinge zu Füßen gelegt hat, dass er unsere Nähe so sucht, dass sogar die Engel staunen, wie abgefahren Gott irgendwie über uns redet. Das hat einen Grund. Er ist verliebt in uns, in dich. Also, ich weiß, dass Gott uns liebt. Das haben wir schon alle mal gehört. Und das ist irgendwie so ein ganz bekannter Spruch. Aber ich möchte da gerne mal ein anderes Wort für verwenden, einfach weil da mehr Emotion bei rauskommt. Und ich glaube, das trifft es eher. Gott ist verliebt in dich. Also verliebt kennt jeder so irgendwie dieses Gefühl von den Schmetterlingen im Bauch und dieser totalen Sehnsucht, dass man die Person heute Abend sieht und dass man endlich wieder in ihrer Nähe ist. Dass man es kaum abwarten kann, dass man keine Sekunde des Tages nicht an die Person denken kann, dass man irgendwie immer über die Person nachdenkt und ihre Nähe sucht. Das ist verliebt sein. Und Gott ist verliebt in dich. Er sucht deine Nähe. Wenn er von dir spricht, dann schaut er durch diese rosarote Brille. Kennt ihr das, diese rosarote Brille? Wenn da irgendjemand ankommt und sagt, oh, ich finde die Person so toll und ich liebe die und das ist nicht so herrlich, die sieht so gut aus. Aber das ist egal, weil die rosarote Brille ist da. Und so sieht Gott dich. Und auch wenn du das Gefühl hast, ich bin klein und ich bin schlecht und ich fühle mich nicht gut und ich habe so viel Mist gemacht, Gott sieht das nicht, weil er durch diese verliebten Brille schaut. Er liebt dich. Und er ist bereit, alles für dich zu tun. Er gibt echt alles für dich, um in deiner Nähe zu sein, um deine Intimität zu spüren. Und das Krasse ist halt, dass diese Liebe, dieses Verliebtsein, das Fundament ist für eure Beziehung. Das definiert eure Beziehung. Das ist das, worauf du dein Leben aufbauen kannst. Das ist das, was dir möglich macht, ohne Pflichterfüllung einfach in seiner Gegenwart zu ruhen. Ohne ihm gefallen zu müssen, weil er dich durch diese liebevolle Brille sieht, kannst du einfach sein. Weil für ihn bist du wundervoll geschaffen. Wenn du ein Bild von Gott hast, was Gott als den großen Richter darstellt, der irgendwann über jeden Menschen richten wird. Wenn du ein Bild von Gott hast, dass er der große, allmächtige Schöpfer ist, der sich uns kleinen Menschenwürmern irgendwie zuwendet. Wenn du ein Bild von Gott hast, der große, leidzulassende Gott, wenn du solche Gottesbilder irgendwie aufgeprägt bekommen hast, von irgendwie mitbekommen hast, irgendwie in deiner Entwicklung, dann ist das, glaube ich, das trifft es nicht. Natürlich ist Gott ein Richter. Natürlich ist Gott ein verzehrendes Feuer. Natürlich stimmen diese Dinge. Aber ich glaube, sie treffen den Kern nicht genau. Sie sind nur Teilaspekte. Und ich glaube, dass das Wichtigste, der wichtigste Charakter zu Gottes, der ist des Verliebten, der dich liebt und für den du einfach wundervoll bist. Und ich bitte dich, wenn du Gott nicht als so einen Mann kennengelernt hast, dann überprüf deine Gottesbilder, bitte den Heiligen Geist, dass er irgendwie deine Gottesbilder durchscannt und das gerade rückt. Es ist wichtig, dass wir Gott als den uns liebenden Gott sehen. Okay? Gott will dir einfach ganz nah sein. Und es geht ihm einfach nur um Intimität mit uns. Nähe, Intimität. Und er ist bereit, dafür zu sterben. Johannes 5, Vers 13. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde gibt. Die Liebe Gottes für dich ist so weit und so intensiv, dass er bereit war zu sterben dafür am Kreuz. Dass der Weg frei ist, dass du solch eine intime Beziehung zu ihm haben kannst. Dass da nichts zwischen euch stehen muss. Dass er die rosarote Brille aufhaben kann. Das ist der Grund, warum er bereit war zu sterben. So sehr liebt er uns. Er ist total verliebt in uns. Das ist die eine Seite. Aber zu einer Beziehung gehören ja auch zwei, richtig? Also zumindest in monogamen Beziehungen. Wenn du Gott fragen könntest, wie er sich eure Beziehung wünscht, was glaubst du, würde Gott sagen? Würde er sagen, ich wünsche mir, dass wir immer das tun, was er sagt, dass wir gehorsam sind, dass wir treu sind im Dienst, dass wir möglichst viel reißen dafür, dass das Reich Gottes sich ausbreitet, dass wir möglichst gut auf ihn hören, damit wir da sein können, wo er seinen Willen getan haben will. Glaubst du, dass das der größte Wunsch Gottes für unsere Beziehung wäre? Ich glaube das nicht. Natürlich sind diese Sachen gut, aber ich glaube das nicht. Ich glaube, wenn ich Gott fragen würde, dann würde er sich unsere Liebe wünschen. Er würde sich deine Liebe wünschen, weil er ist ein Verliebter. Und wonach sehnt sich ein Verliebter mehr, als dass die Person, in die er verknallt ist, ihn sucht, die Liebe zurückgibt, die erwidert, auch seine Nähe sucht, auch die Intimität sucht. Alles andere ist zweitrangig. Alles andere ist zweitrangig. Und das ist auch der Grund, warum Jesus, glaube ich, gesagt hat, in Matthäus 22 steht das, als man ihn fragt, was so das höchste Gebot ist. Da sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das heißt jetzt mal, das Gesetz und die Propheten heißt so, alles ist erfüllt in diesen beiden Geboten. Es ist der absolute Kern, dass du Gott liebst mit deinem ganzen Herz und deinen Gedanken und deinem Verstand und deiner Seele und allem, was du bist. Das wünscht sich Gott. Das ist der Wunsch eines Verliebten. Und wenn man genau hinsieht, dann wird man auch sehen, dass Gott sich verhält wie ein Verliebter. Wenn man genau hinsieht, dann wird man sehen, dass er dich ständig umwirbt. Dass er dir schöne Geschenke macht. Dass er versucht, dir deinen Tag zu versüßen. Dass er um die Aufmerksamkeit so buhlt. Dass er versucht, irgendwie dich zu positiv zu locken. In deine Nähe zu kommen. Dass er ja einfach mit den großen und den kleinen Dingen ständig versucht, es dir schön zu machen. Was er sagt, er will unser Versorger sein, er will unser Arzt sein, er will unser. Ja, jetzt siehst du auch, warum Dieter Thomas Heck das so macht, damit jemand drauf tritt und immer so macht. Braucht man aber nicht, hier ist nämlich ein Verschluss dran, da kann nichts passieren. Verstehe ich, ja. Er will unser Versorger, unser Arzt sein. Das sind so seine Namen. Das ist so das Große, was man auch immer glaubt. Gott ist für die großen Dinge da irgendwie. Aber wenn man genau hinsieht, dann wird man sehen, dass Gott auch in den kleinen Dingen da ist. Er will nicht nur dafür sorgen, dass seine Grundversorgung da ist, egal welche Regierung dran ist. Er möchte dir einen schönen Tag gestalten. Jeden Tag. Und ich erlebe das. Ich erlebe das. Und wenn du genau guckst, wirst du sowas auch sehen können. Also solche Kleinigkeiten wie: Wir haben keine Garagen, wir parken an der Straße und bei uns ist die Straße eigentlich immer total zu. Und wenn du Pech hast, darfst du 500 Meter bis zu deinem Parkplatz rennen, also den du dann gefunden hast. Und da es im Bergischen Land häufig regnet, ist das total doof, weil dann irgendwie nass nach Hause reinkommt und so, wo man 500 Meter über die Straße laufen musste. Und deshalb gibt es bei mir eigentlich so eine typische Situation: Es ist kalt, es sieht scheiße draußen aus, es ist einfach ein scheiß Wetter und du willst eigentlich nur noch in die warme Wohnung. Und du biegst um die Ecke und sagst, oh Gott, ein Parkplatz genau vor der Tür. Das mir letzte Woche noch passiert. Und die ganze Straße ist total zu mit Autos. Da ist nicht ein einziger Parkplatz frei. Aber genau vor meiner Haustür parkt gerade ein Auto aus. Und ich kann da wunderbar reinziehen. Und ich gehe hoch zu Linda und sage, boah, Linda, ist Gott nicht geil? Dann sagt die Linda zu mir, das macht er bei mir auch ständig. Es sind diese Kleinigkeiten. Weil Gott weiß, dass wir uns daran freuen. Also es täte uns nicht schlecht, irgendwie auch mal 500 Meter weit zu gehen. Nee, bestimmt nicht. Aber es sind die Kleinigkeiten. Er möchte einfach, dass wir uns freuen. Dass wir ihn auch lieben. So wie man irgendwie seiner Verliebten mal eine Rose mitbringt. Der Logiker würde sagen, warum bringst du eine Rose mit? Und ein Gestrüpp ist nach ein paar Tagen kaputt und ist viel zu teuer. Aber ey, man macht das, weil man weiß, dass die Person eine Rose macht. Ja, die Frauen nicken, die Männer. Ja, so ist das. Bruno hört jetzt genau an. Ja, genau. Er umwirbt dich. Genauso ist der Feind, also nur andersrum halt. Der Feind ist so, kennt ihr das, wenn man irgendwie jemanden verknallt ist und dann irgendwer mag die Person nicht, dann fangen die an, einen das ja wirklich so schlecht zu machen. Oh, dieser Schiffsschaukelbremser, der kann ja gar nichts, guck dir den mal an, irgendwie sieht scheiße aus, hat nichts drauf, hat keinen guten Job und was weiß ich, was diese Sprüche, sehr gut wieder für Schwiegeromas, irgendwie so, dieser Hafensänger, der tauge nichts, irgendwie, kannst du nicht nach Hause kommen, so, ihr kennt das, so ist der Feind. Der sagt immer, ach, dieser Gott, der bringt doch gar nichts und ach, der lässt nur Leid zu und der ist für die bösen Dinge auch verantwortlich und versucht uns Gott irgendwie, ja, madig zu machen. Aber Gott ist der, der die ganze Zeit einfach nur zieht. Der die ganze Zeit einfach versucht, uns den Tag zu versüßen, weil er dich liebt. Und er wünscht sich, dass wir diese Intimität auch suchen. Achte mal drauf. Ich weiß nicht, wo du stehst, ob du mit diesem Gott nichts am Hut hast oder ob du schon lange mit Gott gehst. Aber ich möchte dir Mut machen, dich darauf einzulassen. Lass dich mal auf diese Liebesbeziehung mit Gott ein. Es gibt Menschen, die sind schon seit 10 Jahren, 15 Jahren Christ und trotzdem kennen sie diese Liebesbeziehung nicht. Lass dich mal darauf ein. Und ich weiß, es gibt in Beziehungen Zeiten, wo die Gefühle irgendwie ganz hochkochen und es gibt Zeiten, wo es eher so nüchtern ist und wo das irgendwie auch mal vielleicht so ein bisschen kühl ist. Aber ich habe mir von Beziehungsprofis sagen lassen, das muss nicht sein, das kann sich wieder ändern. Und wenn deine Beziehung zu Gott vielleicht mit Schmetterling im Bauch angefangen hat, aber jetzt eigentlich so mehr so eine Zweckgemeinschaft ist, ey, das kann sich, das darf sich ändern. Und ich weiß, Gott ist allmächtig und er kann unsere Herzen formen, wenn wir es zulassen. Also lass dich darauf ein, dass Gott dir diese Schmetterlinge wieder in den Bauch schenkt. Diese Verliebtheit, dieses Feuer, diese erste Liebe, diese Sehnsucht nach ihm. Er kann das machen, wenn du da Lust drauf hast, aber nicht weißt wie. Wir können ja nicht machen, dass wir jemanden lieben. Aber ich glaube, wenn wir uns auf seine gute Art einlassen, auf seine Intimität einlassen, dann kommt das wieder. Ich möchte euch da Mut zu machen. Und falls du noch nichts mit Gott am Hut hast, ey, möchte ich dir das recht Mut machen, weil es ist total geil, von dem mächtigsten und tollsten und schönsten und herrlichsten dieses Universums geliebt zu sein. Und sich darauf einzulassen, darauf, dafür sind wir geschaffen. In uns drin, ich meine, er ist unser Schöpfer auch gleichzeitig, er hat es gemacht und in uns drin ist eine Stelle, die kann nur er ausfüllen. Und wir werden immer leer sein, wenn wir nicht in diese Intimität reinkommen. Also möchte ich dir echt Mut machen. Probier das aus. Lass dich mal drauf ein. Man kann sich echt verlieben in Gott, weil er ist der Hammer. Und er sehnt sich danach. Ich möchte euch auch mal Mut machen, die ihr unglaublich viele Pflichten im Reich Gottes habt, die ihr euch vielleicht selbst auferlegt habt, diese Pflichten wie: um die Beziehung zu fördern, muss ich so und so und so und so oft pro Tag beten, so und so oft, so und so lange in der Bibel lesen, dies machen, das machen, was weiß ich was machen. Vielleicht seid ihr jemand, der ganz viele Dienste tut, weil man weiß, dass es Gott gefällt und man predigt und man macht dies und man macht das und hier noch und da noch und das Klo putzen und rausgehen und Flyer verteilen und was weiß ich was. Das sind gute Dinge, aber lasst die mal beiseite. Also wenn du so jemand bist, der sich nur um diesen Dienst dreht, dann vergiss das mal, schieb das mal nach nebenan und fang mal wieder an, mit Gott einfach zu flirten. Lass dich mal auf eine coole Zeit mit ihm ein. Ohne Stress, ohne Druck. Ich meine, wenn du jemanden kennenlernst und ihn sympathisch findest, dann geht es ja auch nicht darum, irgendwie, wir müssen jetzt unbedingt diese und diese und diese und diese Dinge zusammentun. Sondern man trifft sich einfach und es ist eine gute Zeit. Flirt mal wieder mit Gott. Lass dich mal auf seine Liebesbekundungen ein. Genieß die Zeit mit ihm. Nimm mal den Druck raus. Lass dir mal von Gott wieder sagen und zeigen, wie er dich sieht, wie er dich liebt, was er fühlt. Und nutz die Zeit mal, anstatt irgendwas Tolles für ihn zu tun, ihm zu zeigen und zu sagen, was du für ihn empfindest. Und was vielleicht auch zwischen eurer Beziehung steht, was dich abfuckt. Nutz mal die Zeit für Intimität. Und ich glaube, wenn du das zulässt, dann können diese Schmetterlinge im Bauch wieder kommen. Dann können wir wenn wir von unseren Werken ausruhen, dann können wir in die Ruhe Gottes und in die Liebe Gottes eintreten. Und dann kann das wiederkommen, dieses Verliebtsein, das Brennen. Okay? Ich glaube, dass das absolute Ziel für unsere Existenz nicht Frucht bringen ist, sondern Intimität mit Gott.
Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, aber es ist echt, das ist der absolute Schlüssel.
Also ich habe natürlich auch so Wünsche, dass ich die Wunder Gottes sehe, dass ich sehe, wie Menschen heil werden, dass ich sehe, wie sein Wort verkündet wird. Ich sehe mich nach diesem Übernatürlichen ohne Ende. Ich weiß, es gibt hier viele in dieser Gemeinde, die das auch haben. Und das ist gut und das ist toll und das ist wunderschön. Aber egal, was du gehört hast, das Ziel von Gemeinde, das Ziel von Christsein, das Ziel ist Intimität mit Gott und nicht Frucht. Wer in mir ist und ich in ihm, das ist eine sehr innige Beziehung, der wird Frucht bringen. Das ist halt so, hat Jesus gesagt. Frucht ist Nebensache. Es geht um Intimität mit Gott. Und ich finde das so krass, wenn ich so eine Heidi Baker sehe, das ist ja so eine Frau, in deren Umfeld sehr viele Wunder und Zeichen und so passieren. Die sagt, wer bin ich? Ich bin eine kleine Frau, ich kann nichts und ich bin es auch nicht wert. Und ich sehe mich eigentlich nur nach der Nähe zu Gott. Und wenn Gott halt gerade da sein möchte, um einen Blinden zu heilen, dann bin ich da, weil ich in seiner Nähe sein will. Nicht um den Blinden zu heilen, sondern ich will da sein, wo Gott ist, weil ich seine Nähe suche. Und dann ist sie halt am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort und dann betet die für jemanden, weil Gott gerade Bock hat, für den beten zu lassen und dann wird die Person heil. Und wenn Gott sie in Kasachstan haben will, um Wunder zu tun, dann fährt sie dahin. Nicht um die Wunder zu tun, sondern weil Gott da gerade ist und sie sucht seine Nähe. Intimität ist der Schlüssel. Und Intimität ist echt, darum dreht es sich, darum geht's. Alles andere ist zweitrangig. Bill Johnson, ein Mann, den ich sehr ehre und den ich sehr toll finde und dessen Gemeinde in Reading halt auch für uns, für viele echt ein Vorbild ist, ne, und die verändern echt ihr Stadtbild, es gibt da keinen Krebs mehr und keine Krankheiten und es ist so abgefahren da, der Himmel ist offen, sagt man über Reading. Da wo die Ernestina, die war letztens hier und hat hier auch so ein Seminar gehalten und die ist da auch bei denen auf der Bibelschule. Und wenn man sich mal anguckt, was in Reading alles abgeht, wenn ich mal genau gucke, was bei so einer Heidi Baker abgeht, wenn ich mir diese Sachen angucke, der Schlüssel, das Markenzeichen, was man in jedem Lobpreislied hört, was man in ganz vielen Predigten hört, was man sogar in Seminaren zum Thema geistliche Kriegführung hört, ist, es geht um Intimität. Das ist ein Markenzeichen der Bethel-Gemeinde in Reading. Das ist ein Markenzeichen von Heidi Baker. Das ist ein Markenzeichen von Leuten, die ziemlich viel Autorität haben. Es geht ihnen um Intimität mit Gott. Und alles andere kommt automatisch drumherum. Ich finde das krass. Also ich habe so ein Video gesehen, da spricht irgendwie jemand aus Bessel über geistliche Kampfführung. Ich weiß, ihr wisst vielleicht so den Feind, die brechen, die Dämonen des Ortes rausprügeln, irgendwie in Jesu Namen befehlen, brechen, wegmachen und damit geistliche Klarheit schaffen. Und zack, ihr kennt solche Leute, das ist total abgefallen. Das klingt irgendwie gar nicht emotionsgeladen. Das ist irgendwie eine ganz knüppelharte Sache und das ist doch ein harter Typ im Reich Gottes. Und selbst bei so einem Thema sagt dir jemand, es gibt nichts Schöneres und nichts Effektiveres, als im Lobpreis zu sein, Gott zu sagen, wie sehr man ihn liebt. Und in dieser Intimität, aus dieser Intimität raus, dann in die Stadt zu gehen und in der Nähe Gottes zu sein. Und der Feind hasst diese Intimität und muss fliehen. Krankheit hasst die Intimität zu Gott und muss fliehen. Gebundenheit hasst die Intimität zu Gott und muss fliehen. Das ist doch mal ein ganz anderer Ansatz, oder? Und ich finde es total geil. Und egal, wo du guckst, das geht eigentlich nur um diese Sache. Deshalb möchte ich dir da Mut machen. Und deshalb treibt es mich immer wieder zu diesem Thema. Und ich hoffe einfach, weil ich das hier auch öfters predige, ich bin ja zum Glück nicht jede Woche dran, also dementsprechend werde ich hoffentlich nicht gelangweilt von mir, aber ich hoffe, dass ich und wir jedes Mal tiefer reinkommen in dieses Thema. Weil ich glaube, wir kratzen noch an der Oberfläche. Also ich zumindest. Frag dich, warum du das tust, was du tust. Warum haben wir gerade Lobpreis gemacht? Um schöne Lieder zu singen, weil man das tut, um ihm die Ehre zu geben. Wes Brot ich esse, des Lied ich singe. Oder tust du das, weil du ihn liebst, weil du ihm sagen willst, wie sehr du ihn liebst, weil du seine Nähe suchst? Warum hörst du eine Predigt? Damit das deinen Verstand weiterbringt? Oder dass du eine Zeit hast, wo Gott dein Herz anrühren kann und du ihm nah bist? Wo du ihn erkennen kannst? Warum betest du? Um irgendwie zu danken, weil man einfach danken soll und weil es einfach dran ist zu danken und um zu bitten, weil da gibt es so viele Dinge zu bitten oder einfach seine Nähe zu suchen. Warum machen wir die Dinge, die wir tun? Ich glaube, jede Form kann ein Ausdruck der Suche, der Nähe zu Gott sein, der Intimität. Und ich glaube, das ist unser höchstes Ziel. Amen. Ich würde total gerne noch beten. Gott, ich kann das nicht so sagen, wie sehr du uns liebst und jeden Einzelnen liebst. Und ich kann nur irgendwie berichten, was in deinem Wort geschrieben steht. Aber ich bitte dich, Gott, dass du jedem Einzelnen hier, der diese Predigt hört oder gehört hat, dass du jedem Einzelnen persönlich offenbarst und zeigst, wie sehr du ihn liebst. Wie verliebt du bist. Wie sehr du unsere Nähe suchst. Gott, ich bitte dich, komm mit deinem Heiligen Geist und lass das echt ein Fundament werden für uns. Für unsere Gemeinde. Deine Nähe, deine Intimität, lass das ein Fundament werden. Und wirb uns noch mehr, bis wir da alle reinkommen. Ich spreche in Jesu Namen jede dieser Lügen über Gott und das, was er sich von dir wünscht. In Jesu Namen, ich breche das. Und Heiliger Geist, du bist der Geist, der uns in die Wahrheit führt. Da, wo diese Lügen jetzt brechen, komm rein und erzähl uns die Wahrheit. Ich bete für jeden, der diese Schmetterlinge im Bauch des Verliebtseins in Gott momentan nicht hat, aber sie gerne haben würde. Du siehst jetzt unsere Herzen, wo ein Herz ist, das sagt, ja, ich will das wieder neu haben. Komm jetzt, Heiliger Geist, in Jesu Namen und zünd echt unser Herz neu an. Komm und berühre uns. Tu dieses Wunder des Verliebtseins neu, jetzt, in Jesu Namen. Und die Liebe Gottes des Vaters und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes sei mit euch, bleibe bei euch. In Jesu Namen. Amen. Ja.